LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Heute reden wir über ein ganz aktuelles Thema, nämlich das Mercosur-Abkommen. In unser improvisiertes Studio habe ich hierzu wieder Matthias Krieger eingeladen, unseren Weltökonomen und auch zuständig für Lateinamerika. Hallo Matthias.
Hallo Bernd, immer schön wieder dabei zu sein.
Aber vor allem haben wir noch einen ganz prominenten Gast, Dr. Ulrich Sante, Vice Chairman im LBBW-Vorstand für Auslandsangelegenheiten und nach einer langen Karriere im diplomatischen Dienst nun bei uns mit Büro in Berlin und in Stuttgart. Hallo Ulrich.
Einen schönen guten Morgen, freue mich riesig hier in Stuttgart zu sein und auf das Gespräch natürlich.
Ja, Ulrich, mit Exzellenz redet man dich ja nicht mehr an, aber du warst unter anderem deutscher Botschafter in Buenos Aires. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Ich war Botschafter in Buenos Aires und man ist am besten beraten, wenn man die Sprache des Landes spricht, in dem man ist. Spanisch spreche ich, in der Tat. Englisch und Französisch ist für einen Diplomaten geradezu ein Muss. Und neben diesen drei Sprachen spreche ich leider kein Schwäbisch, dafür aber Kölsch.
Ja, damit kommt man ja dann schon recht weit herum. Ja, bevor wir in die harten Wirtschaftsdaten einsteigen, vielleicht kannst du uns als echter Lateinamerika-Insider noch etwas mehr zu den Verbindungen der Mercosur-Staaten nach Europa sagen. Blickt man aufgrund der gemeinsamen Geschichte dort grundsätzlich wohlwollend nach Europa oder eher kritisch?
Also die Geschichte, die unsere beiden Kontinente, Subkontinente, unsere Europäische Union mit den Mercosur-Staaten verbindet, ist natürlich eine sehr bewegte Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die nicht immer von Höhepunkten geprägt war. Wir wissen alle, dass diese Welt sich massiv verändert und dass sie sich verändert in Richtung weniger Recht und mehr Macht. Das mag für die Großmächte von Vorteil sein, für die Mittelmächte ist das ausgesprochenes Gift. Und deswegen ist meine Einschätzung, dass inzwischen auf beiden Seiten des Atlantiks Realismus vorherrscht. Das heißt, wir schauen auf uns nach den Vorteilen und Nachteilen, die diese Beziehungen miteinander bringen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg jetzt voran.
Also eher pragmatisch als emotionell. Pragmatismus ist ein gutes Stichwort für Matthias. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über den Mercosur-Wirtschaftsraum reden, relativ zur EU?
Naja, also das Potenzial des Mercosur als kurzfristigen Wachstumsbeschleuniger für die EU, der ist natürlich begrenzt. Ne? Denn der Anteil am Welt-BIP dieser Region liegt so ungefähr bei 3,4% gemessen in Kaufkraftparitäten. Das BIP-Wachstum beträgt so 2-3%. Also die Region ist nicht das Powerhouse der Weltwirtschaft. Und der Grund liegt eben auch in der Abgeschiedenheit beziehungsweise darin, dass die Region kaum in die globalen Wertschöpfungsketten integriert ist. Und das hat auch was mit der Abschottung durch Zölle zu tun, denn die bremst das Produktivitätswachstum, damit das BIP-Wachstum, auch die Industrialisierung. Wir haben es eher so ein bisschen mit Rohstoffökonomien zu tun. Aber durch ein FTA, also durch ein Freihandelsabkommen, kann sich das natürlich ändern. Da kann sich die industrielle Basis entwickeln, denn eine Grundstruktur haben wir durchaus in diesen Staaten. Ich nenne nur mal Embraer in Brasilien, einer der größten Flugzeugbauer der Welt. Wir haben eine Autoindustrie, ne, und wir haben natürlich dort vor allem Rohstoffe der Zukunft. Und das sind natürlich Perspektiven, die wiegen natürlich die relativ geringe Größe weltwirtschaftlich betrachtet auf. Das BIP nominal der ganzen Region liegt so ungefähr bei 3 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben dort unten eine Ökonomie, die hat etwa die Größe Frankreichs. Das ist nicht weltbewegend, aber auch nicht zu vernachlässigen. Vor allem ist eben entsprechendes Wachstumspotenzial da. Was man vielleicht noch bedenken sollte, der Mercosur ist relativ einseitig in der Form, dass Brasilien das absolute Schwergewicht der Region darstellt. Also ungefähr 73% des BIP des gesamten Mercosur entfallen auf Brasilien. Argentinien kommt dann so mit etwa 20%.
Also kein Riesenraum, aber es geht ja auch um die, sagen wir, psychologisch-politische Wirkung und die Mercosur-Staaten erhoffen sich ja auch dadurch jetzt einen Impuls für ihren eigenen Wirtschaftsraum. Wie groß ist der Handel zwischen der EU und dem Mercosur jetzt gerade? Also welches Potenzial gibt es da noch?
Also derzeit sind die Handelsbeziehungen, ich sag mal, überschaubar. Also das Gesamthandelsvolumen zwischen EU und Mercosur liegt so etwa bei 140 Milliarden Dollar pro Jahr. Die EU erwirtschaftet dabei einen Handelsüberschuss, der liegt so in etwa bei 15 Milliarden Dollar pro Jahr, wobei der größte Handelsüberschuss natürlich wieder auf Deutschland entfällt. Deutschland selber exportiert so ungefähr Güter im Wert von 2 Milliarden Dollar pro Monat in den Mercosur. Kleines Beispiel dagegen. In die USA exportieren wir etwa 14 Milliarden Dollar pro Monat, also etwa das Siebenfache. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich ein ordentliches Steigerungspotenzial, ne, im Gegensatz zu den USA, denn dort fallen die Exporte im Zuge der Trump'schen Zollpolitik, ja. Und wenn man die Exporte in die Mercosur-Region deutlich steigern könnte, dieses Potenzial ist ja absolut da, mit rund 270 Millionen Einwohnern, könnte man natürlich auch teilweise Verluste aus dem EU-Handel ausgleichen. Was haben wir für generelle Zahlen zu erwarten, wenn das Mercosur-Abkommen in Kraft treten würde? Wir könnten erwarten, dass 91% aller Zölle zwischen EU und Mercosur wegfallen würden, so über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gerechnet. Und der europäische Anteil an den Importen des Mercosur im Bereich verarbeitender Industrie, der könnte deutlich gesteigert werden, weil der ist bisher relativ gering. Und das liegt eben vor allem daran, dass die Region sehr viel aus China zum Beispiel importiert. Und durch Zollvorteile könnte sich das erheblich ändern. Das heißt, die Europäer könnten da einen absoluten komparativen Wettbewerbsvorteil gewinnen.
Aber ganz viel Konjunktiv könnte... Denn das Mercosur-Abkommen, das war ja eine echte Zangengeburt nach über 20 Jahren Verhandlungen. Im letzten Moment hat es dann der Europäische Rat mit Mehrheitsentscheidung zur Welt gebracht. Und um im Bild zu bleiben, jetzt hat das EU-Parlament das Abkommen in den Brutkasten gesteckt und vor den Europäischen Gerichtshof geschoben. Ulrich, in Berlin wird sicher auch darüber gesprochen. Wie geht's jetzt weiter?
Es wäre schön, wenn nur in Berlin darüber gesprochen wird. Ich fürchte, die ganze Welt spricht darüber. Das, was letzte Woche im Europäischen Parlament passiert ist, nämlich der Auftrag an den Europäischen Gerichtshof, die Rechtmäßigkeit dieses Abkommens in jeder Hinsicht zu prüfen, ist politisch gesehen ein Desaster. Ich glaube, wir können alle erkennen, dass wir dieses Abkommen brauchen. Wir als Handelsmacht sind darauf angewiesen, dass wir Freihandelsbeziehungen haben, dass wir auf eine regelbasierte internationale Ordnung zurückgreifen können. Und das, was in Europa passiert ist, widerspricht dem kolossal. Wir können zuversichtlich sein oder sollten zuversichtlich sein, dass zwei Dinge passieren. Erstens, dass jetzt in Kürze dieses Abkommen vorläufig angewandt wird. Die europäischen Verträge erlauben durchaus, dass auch wenn der Europäische Gerichtshof noch in seiner Prüfungsphase ist, dieses Abkommen vorläufig angewandt wird. Voraussetzung auf der Mercosur-Seite ist, dass zumindest ein Staat nach seinen nationalen Ratifizierungsregeln dieses Abkommen für rechtskräftig erklärt. Das könnte in Paraguay tatsächlich sehr schnell geschehen und dann könnte die Europäische Kommission auf unserer Seite dieses Abkommen für vorläufig anwendbar erklären. Und dann müssen wir wahrscheinlich warten, bis der Europäische Gerichtshof seine Stellungnahme abgegeben hat. Ich glaube nicht, dass es zwischenzeitlich zu einer weiteren Abstimmung dazu kommt. Aber noch einmal, ich glaube, ganz wichtig ist jetzt festzuhalten, wir müssen wegkommen von dem alten ideologischen, parteipolitischen Geplänkel und erkennen, dass es sehr, sehr ernst um uns als Europa steht, sehr, sehr ernst um uns als deutsche Wirtschaft steht und wir zurück zu den Basics müssen. Und diese Basics sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, internationale regelbasierte Ordnung, internationale Institutionen, die funktionieren. Das ist das, worauf wir jetzt achten müssen.
Ja, und auf unseren Ruf müssen wir achten, nicht? In Lateinamerika haben wir uns wohl gründlich blamiert. Und die Konkurrenz schläft ja nicht. China und auch die USA stehen bereit in Lateinamerika.
Das ist so. Lateinamerika ist wie auch Afrika und letztlich auch Asien ein von den Großmächten stark umkämpfter Raum. Dort geht es um die Absicherung ihrer Interessen, Rohstoffinteressen, aber eben auch politischen Einfluss. Wenn wir uns nicht bemühen, in diesen Märkten jetzt schnell präsent zu werden, übrigens auch letztlich über ein Freihandelsabkommen, um die Standards und Prinzipien miteinander abzustimmen. Es ist ja keineswegs so, dass nur wir Vorteile von einem solchen Abkommen oder die andere Seite hat, sondern wir können über den politischen Teil des Abkommens, und am Ende des Tages ist es das, was der Europäische Gerichtshof prüft, ob wir dieses Partnerschaftsabkommen, was es ja eigentlich, was eigentlich Gegenstand ist, ob das rechtmäßig ist, über diesen Dialog, über diese Dialogstrukturen können wir die Ziele erreichen im Bereich ESG, die wir erreichen wollen. Und China und auch die USA sehen in Lateinamerika eher einen strategischen Raum für ihre Machterweiterung.
Das wäre dann durchaus psychologisch vielleicht eine ganz gute Botschaft der Europäer an die Lateinamerikaner, nämlich Augenhöhe und eben nicht Einflusssphäre neokolonialer Art.
Genauso ist es, das sehe ich auch so. Und vielleicht kann ich einen Gedanken noch hinzufügen. Es gibt natürlich einen starken Einfluss historisch gesehen von Italien, von Spanien, von Portugal in Lateinamerika. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in Brasilien, in Argentinien, in Chile, aber beispielsweise auch in Uruguay oder Paraguay starke deutsche Gemeinden gibt. Diese Gemeinden werden bei uns sehr vorschnell als rückwärtsgewandt betrachtet und eingeordnet. Ich glaube, wir müssen dazu übergehen, vor allen Dingen die nächste Generation in ihren Wünschen zu erkennen, sich stärker an Deutschland und an Europa, gerade in diesen Fragen grundsätzlicher, prinzipieller Ausrichtung ihrer Gesellschaften einzustellen und sie fördern. Das ist fast so etwas wie eine strategische Aufgabe.
Also sozusagen Soft Power auch für Deutschland. Ja, andere machen das ja, vor allem auch China, die arbeiten auf allen Ebenen. Matthias, dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen. Was macht China in Lateinamerika? Wie stark sind die engagiert versus Europa?
Ja, China hat in den vergangenen 25 Jahren enorm aufgeholt und ist mittlerweile zum wichtigsten Handelspartner der allermeisten lateinamerikanischen Staaten aufgestiegen. Das gilt auch für den Mercosur. Also der Anteil Chinas am Gesamthandel des Mercosurs, der ist von noch 2% im Jahr 2000, also zum Zeitpunkt des WTO-Beitritts Chinas, auf mittlerweile 26% angestiegen. Kleiner Vergleich, umgekehrt ist der Anteil der USA im gleichen Zeitraum von 21% auf 12% gefallen. Also China hat da den USA den Rang abgelassen. Auch Europa hat da etwas verloren. Ja, und der Mercosur liefert vor allem Rohstoffe nach China. Da gehört vor allem mal Soja dazu. Es macht den größten Punkt aus, aber eben auch Eisenerz. Dann kommt Erdöl dazu. Rindfleisch ist ein ganz wichtiger Punkt. Insgesamt erwirtschaftet der Mercosur mit China einen Handelsüberschuss, recht ungewöhnlich, von rund $35 Milliarden pro Jahr. Das ist schon recht viel. Also China ist für den Mercosur ein ganz wichtiger Markt geworden, eben vor allem wegen der enormen Absatzmengen von Rohstoffen. Und was will China im Mercosur? Das sind zunächst mal Agrarrohstoffe, sprich Lebensmittel, weil China benötigt eben zur Versorgung der eigenen Bevölkerung Importe. Man kann eben die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung aus eigenen Ressourcen nur bedingt darstellen und sucht deshalb eben entsprechende Zukaufmöglichkeiten. Und dann können natürlich ganz wichtig die Industrierohstoffe dazu, weil die Region Mercosur erweitert um, sagen wir mal, Chile als assoziiertes Mitglied. Da gibt es enorme Reserven und Ressourcen an Rohstoffen der Zukunft. Ich nenne nur mal Lithium, Kupfer, seltene Erden. Also alles, was man für die Zukunft, für die Wirtschaft der Zukunft braucht, gibt es dort unten. Und deswegen ist China dort sehr aktiv und hat eben im Rahmen seiner Belt and Road Initiative, also seiner neuen Seidenstraße, dort erheblich investiert. China insgesamt hat Abkommen in Lateinamerika mit 22 Staaten der Region im Rahmen der BRI, also in 22 Staaten investiert China in die Infrastruktur und in die Rohstoffförderung und ist also sehr, sehr präsent. Und das hat sicher dann auch seinen Einfluss gehabt auf die neue Doktrin Trumps, auf die wir hier natürlich nicht eingehen können. Trump sieht eben, dass China dort ganz erhebliche Fortschritte macht und dort eigentlich zur dominierenden Wirtschaftsmacht geworden ist.
Aber die strategischen Rohstoffe, die brauchen natürlich auch wir. Ulrich, wo sollten wir besonders genau hinschauen als Europäer?
Das ist keine ganz so einfache Frage. Ich glaube, die erste Erkenntnis liegt darin, dass uns Russland, China und die USA, jeder aus seinem Grund, als Skalierungsmärkte, als Lieferanten von Rohstoffen und Vorprodukten wie gesagt, aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Unsere Wirtschaft, unser Mittelstand vor allen Dingen, muss sich neu orientieren. Asien ist natürlich der Raum, der für das De-Risking sich als erstes anbietet. Aber wir müssen ja auch in Asien feststellen, dass dort eine gewisse Sättigung erstens langsam eintritt, gerade auch was den Fachkräftemarkt anbelangt. Aber dann auch, dass das ein Raum ist, der, glaube ich, mit nicht allzu wenig konfliktiver Energie geladen ist. Taiwan ist da ein Stichwort. Afrika ist für uns Deutsche ein unbekannter Kontinent, bedauerlicherweise muss ich sagen. Historisch sind dort Frankreich, Großbritannien, Italien, aber auch andere unterwegs und natürlich die Großmächte auf der Suche nach Rohstoffen und politischem Einfluss. Da müssen wir sehr viel stärker werden. Der Kontinent, der uns sprachlich, historisch am nächsten liegt, ist der, den wir eigentlich am wenigsten wirklich strategisch bisher durchdacht und erfasst haben. Und das ist natürlich Lateinamerika. Und das Mercosur-EU-Abkommen sollte uns dort eine riesengroße Brücke bauen. Dass wir als Deutschland dort hoch angesehen sind mit unseren Produkten, versteht sich von selber. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Automobilindustrie, das bezieht sich natürlich auch auf den Maschinenbau oder auf die Chemie. Ganz grundsätzlich müssen wir zusehen, dass wir in der Frage, wollen wir eigentlich in dieser Neuordnung der Welt auf der Suche nach unserem Platz halb volle Gläser Sekt trinken oder halb leere Gläser Sekt? Was meine ich damit? Das halb volle Glas ist die Phase, in der die positive Stimmung gegenüber einem neuen Partner und einem neu sich entwickelnden Markt entsteht. Und ein halb leeres Glas symbolisiert, dass die Stimmung auf ihrem Höhepunkt ist und man dabei ist, sozusagen seine Chancen am Anfang nicht richtig wahrzunehmen. So müssen wir auf Lateinamerika gucken und ganz speziell natürlich auf die Mercosur-Länder.
Also Chancen. Ein Aspekt finde ich auch noch wichtig. Ich denke, die Mercosur-Staaten erhoffen sich ja jetzt nicht nur, dass sie billiger, weil zollbefreit europäische Produkte kaufen können, sondern auch, dass europäische Unternehmen dort stärker investieren. Wie sind da die Perspektiven, Matthias?
Ja, die Perspektiven sind natürlich die, dass eine so rohstoffreiche Region natürlich auch Direktinvestitionen zunächst mal im Bereich Rohstoffe anziehen würde. Das sind in der Region da unten ganz zentrale Dinge. Ich habe sie vorhin so angesprochen. Lithium, Kupfer, seltene Erden, Öl, Gas. Es gibt auch grünen Wasserstoff, Biotreibstoffe. Also eine ganz breite Palette an Rohstoffen, bei denen europäische Unternehmen helfen könnten, diese zu erschließen. Die Länder der Region sollten allerdings Wert darauf legen, dass nicht nur die Rohstoffe gefördert werden, sondern dass auch eine Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe vor Ort stattfindet, um eben diesen Staaten Chancen zu bieten, industrielle Arbeitsplätze zu schaffen, sich auch stärker in die globalen Wertschöpfungsketten einzubinden. Und da braucht man starke Partner aus dem Ausland. Die hat man bisher durch die sehr hohen Zölle vergrätzt. Kleines Beispiel, die Zölle auf Kraftfahrzeuge liegen noch bei 35%. Damit hat sich der Mercosur praktisch selber von den globalen Wertschöpfungsketten ausgeschlossen. Wenn diese Zollschranken fallen, dann werden natürlich auch Unternehmen in diesen Staaten investieren, da wird auch eine weiterverarbeitende Industrie entstehen. Das wird die gesamte Industrie dort unten beflügeln. Das heißt, wir haben dort Produktivitätsgewinne und so könnte man helfen, diese Region von einem reinen Rohstofflieferanten zu einem wichtigen Teil der globalen Wertschöpfungsketten auszubauen, bei dem europäische Unternehmen der federführend wären. Und das wäre eine Win-Win-Situation für beide Regionen und wir sollten alles daran setzen, dass wir diesen Zuschlag bekommen und dass uns den anderen nicht entsprechend vor der Nase wegschnappen.
Vielleicht darf ich das noch durch einen Gedanken ergänzen, Matthias. Du hast die beiden Stichworte genannt, Industrie. Wir haben in den vergangenen Jahren aus Gründen, die man vielleicht analytisch nachvollziehen kann, aber politisch für falsch halten muss heute, unsere industrielle Stärke massiv abgebaut und uns sehr, sehr stark auf Handel konzentriert. Die Entwicklungsländer, die Schwellenländer und Lateinamerika hat davon eine ganze Reihe, auch Brasilien darf man, glaube ich, noch dazu zählen, werden ihren Aufbau nach oben in dieser Phase der Neuorientierung der Weltwirtschaft dort beginnen, wo die Infrastruktur noch mangelhaft ist. Und Infrastruktur heißt Brückenbau, Straßenbau, Energieunternehmen aufbauen und so weiter und so weiter. Diese industriellen Fähigkeiten müssen wir in Deutschland wieder, wieder gewinnen und sie anbieten in diesen Staaten. Übrigens auch deshalb, weil gerade China in diesem Bereich extrem unterwegs ist. Wer heute bei den Infrastrukturen hilft, wird morgen auch darauf bauen können, dass er in der weiteren Phase der Entwicklung des Landes seine Ernte einfahren kann. Und damit sehr eng zusammenhängt der zweite Punkt. Wir haben als Handelsmacht in den vergangenen Jahren der Globalisierung eins nach meiner Einschätzung verloren und das ist die Bereitschaft, gerade auch was das Eingehen von höheren Risiken angeht, Konsortialführung zu unternehmen. Tatsächlich sich an die Spitze eines Konglomerats von Unternehmen, deutscher, europäischer, internationaler, zu setzen und selber das Unternehmen oder ein Unternehmen nach oben führen. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, wir liefern gerne dieses oder jedes Teil dazu und ziehen dann weiter. Das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen.
Aber ich verstehe, es gibt wirklich eine Menge Chancen für unsere Unternehmen im Mercosur-Raum und darüber hinaus, vor allem da, wo wir den Ländern echte Entwicklung bieten, sie weiterbringen. Das sind dann die Chancen für unsere Unternehmen. Aber die Chancen müssen natürlich auch gehoben werden. Wer dort Geschäfte machen möchte, muss sich an die dortigen Regeln halten, auch an ungeschriebene Regeln. Ulrich, was ist zu beachten mit der Mentalität Lateinamerikas? Wo liegen die Fallstricke?
Da müsste man wahrscheinlich in eine sehr genaue Analyse eines jeden einzelnen Landes eingehen. Keines ist mit dem anderen vergleichbar. Alle sind auch auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Ich finde in diesem Zusammenhang vielleicht eher den Hinweis interessant darauf, wie China sich in den vergangenen Jahren dort positioniert hat, institutionell sozusagen. Auf der einen Seite hat es gegründet die neue Seidenstraße, die Belt and Road Initiative. Das muss man sich vorstellen wie ein weltumspannendes, kapillares Netzwerk zur Versorgung des Landes mit Rohstoffen, einschließlich übrigens von Lebensmitteln. Und dazu gehört, dass China sich nicht nur die Verträge in diesem Bereich sichert, ob das Fleisch, Soja oder was auch immer ist, sondern beispielsweise auch nördlich von Lima in Peru, in Chiangkai, den größten Containerhafen des Kontinentes im Augenblick dabei ist, aufzubauen, der eine einzige Funktion hat, nämlich alles einzusammeln, was für China in Lateinamerika interessant ist und es über diesen Hafen und den Pazifischen Ozean dann nach China und in den asiatischen Raum zu bringen. Und das Zweite ist, es hilft diesen Ländern über auch die BRICS-Staatengruppe, das ist die Gruppe der Staaten, die sich in der Zeit der Globalisierung zurückgesetzt gefühlt haben und die auch die China politisch weltweit organisiert hat, Brasilien gehört in Lateinamerika dazu, diesen Ländern anbietet, gerade im Bereich der Infrastruktur, Eisenbahnbau, vom Atlantik zum Pazifik zu helfen. Das ist die Art und Weise, wie man systematisch, klug und langfristig seine Interessen in einem solchen großen Kontinent, der, ich betone es nochmal, eigentlich europäisch ist, verfolgen kann und verfolgen sollte.
Also den strategischen Blick, und der eröffnet dann auch die Chancen für unsere Unternehmen. Ja, das wäre ein kurzes Fazit. Vielleicht noch, um das ein bisschen zu öffnen, was sind die nächsten Themen? Mercosur-Abkommen, ich hoffe, wir bekommen das in irgendeiner Form dann möglichst schnell zur Geltung. Aber die EU arbeitet ja auch noch an anderen Abkommen. Indien war jetzt ein großes Thema. Wie sind da die nächsten Perspektiven?
Ja, ich glaube, zusammenfassend für diesen Podcast ist tatsächlich der Gedanke festzuhalten, dass die Rettung der Wirtschaftskraft Europas, Klammer auf, Klammer zu, wir sind keine militärische Macht. Wir müssen uns auf andere Stärken, unsere Stärken besinnen. Darin liegt erstens den Binnenmarkt Europas und dazu würde auch die Bankenunion zählen, stärken und ihn nicht als Waffe einsetzen, aber durchaus als Hebel einsetzen, um uns gegen die Avancen anderer, nämlich der Großmächte, zur Wehr zu setzen. Das ist entscheidend. Und das Zweite sind in der Tat die Ausdehnung unserer Freihandelsabkommen. Mercosur haben wir lange drüber geredet. Indien ist gerade unterzeichnet worden in Indien. Da setzt jetzt eine rechtliche Prüfung in Indien ein. Aber der Weg nach vorne ist klar bezeichnet. Das nächste Abkommen sollte im asiatischen Raum weiterliegen, zum Beispiel Australien. Aber vor allen Dingen auch sollten wir zusehen, dass wir in den Kreis der Staaten, Freihandelsstaaten aufgenommen werden, rund um den Pazifik. Ein Abkommen, das sich nennt Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, ging ursprünglich mal von den USA aus, bis Trump ausstieg, beziehungsweise Amerika ausstieg. Großbritannien hat sich sofort nach dem Brexit dort eingeklinkt. Dass wir das bisher nicht gemacht haben, dürfte als ein, jedenfalls bis heute, großes Versäumnis angesehen werden.
Die EU ist da leider sehr langsam. Der Vorteil dabei ist natürlich dann, dass wir nicht solche schnellen Politikwechsel bekommen wie in den USA.
Schnelle Politikwechsel sind für uns nicht üblich. Allerdings werden wir uns auf Schnelligkeit in anderen Bereichen einstellen müssen. Die jungen Bevölkerungen in den Skalierungsmärkten von morgen, und das müssen unsere Partner, Allianzpartner von morgen werden, wie zum Beispiel Indien, aber auch Indonesien oder in Afrika Nigeria oder aber auch die Staaten der East African Community, zu denen Tansania beispielsweise gehört oder auch Kenia. Und in Lateinamerika, wir haben sie angesprochen, Brasilien, Argentinien, das sind die Märkte, mit denen wir Partnerschaften, engere Partnerschaften eingehen müssen. Dort sind junge, große Bevölkerung, 1,34 Milliarden Menschen in Indien, 260 oder so Millionen Menschen in Indonesien, nicht viel weniger oder mehr in Nigeria. Auf diese Länder sich zu konzentrieren, unsere Interessen klar zu formulieren, uns die Jugend und ihre Konsumbedürfnisse anzuschauen. Wir müssen von der S-Klasse, Doppel-S-Klasse und Triple-S-Klasse als Businessmodell wegkommen, beziehungsweise es erhalten, aber nicht mehr in den Vordergrund stellen und zusehen, dass wir weiter unten einsteigen, flexibel und in großer Variation. Das ist eine große, große Herausforderung für eine so von Wohlstand und leider auch Trägheit inzwischen geprägte Nation und Kontinent, Europäische Union, wie unsere.
Große Felder, große Themen, auch für die nächsten Podcasts. Ganz herzlichen Dank, Ulrich. Herzlichen Dank, Matthias. Und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Matthias Krieger,
Ulrich Sante
und Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage aufmerksam machen. Und dort finden Sie auch viele Studien von uns, insbesondere das Emerging Markets und Global Economy Quarterly. An der nächsten Ausgabe schreibt Matthias gerade.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.